in Zeiten des abnehmenden Lichts? Was macht denn den Stoff von Eugen Ruge vielleicht besonders?
Dass das eine exemplarische Geschichte ist, das kann man schon feststellen, wenn man sich etwa einen Text anschaut, der Machhandel heißt, von Regina Scheer, oder ein Werk von Marion Brasch. Das sind ja alles Geschichten aus den, naja, ich habe mit dem Begriff meine Schwierigkeiten, Eliten der DDR und deren Vorgeschichte, beziehungsweise deren Familiengeschichte. Und ich habe dann immer manchmal sogar Schwierigkeiten, die drei Familiengeschichten auseinanderzuhalten, weil es so viele Parallelen gibt, zum Beispiel mit Vorgeschichte in der Sowjetunion, ähnlich wie bei Ruge. Also das ist tatsächlich eine exemplarische Geschichte. Exemplarisch ist vielleicht auch für viele der Texte, dass ja bei Ruge schon im Titel eine Deutung mit eingeschrieben ist, nicht in Zeiten abnehmenden Lichtes, also sozusagen das Ende der DDR schon eingeschrieben im Titel und gibt gewissermaßen auch eine Rezeption vor. Warum das jetzt, man kann fast sagen, eine Art Welle oder eine Renaissance gibt, wobei die eigentlich, wenn man genau guckt, so um 2000 einsetzt, als die Schockstarre nach der Wende und der Nachwendezeit für die ostdeutsche Bevölkerung vorbei war. Stichwort vielleicht der Film Sonnenallee, der von ganz anderer Art ist. Aber da begann ja dann eine Rezeption, übrigens auch im Film, nicht? Also ich habe, Sonnenallee war ja erst ein Roman von Thomas Bussig und dann ein Film von Leander Hausmann. Und dann ging es ja los mit Filmen bis hin zum Oscar, nicht? Also da war schon eine erste Welle der Wiederbesinnung und der Reflexion, wie die jetzt im Einzelnen aussieht. Das ist eine ganz große Geschichte und sehr differenziert. Ich glaube auch, dass das momentane Wiederbesinnen auch damit zu tun hat, das Wort Glaube ist ja eigentlich das falsche Wort, es hängt einfach damit zusammen, dass durch die politischen Entwicklungen in Deutschland mit dem Zerbröckeln der Altparteien der Fokus auf Ostdeutschland, Stichwort AfD, Wahlergebnis im Osten, auch aus Gründen, die in Stereotypen DDR-Bildern liegen, ja wieder dazu führen, dass man da genauer hinguckt. Zum Teil meine ich aus falschen Gründen, aber das ist noch ein ganz weites Feld dann wiederum.
Bleiben wir vielleicht erstmal bei einem Buch, das Sie auch angesprochen haben gerade, Marion Brasch, Ab jetzt ist Ruhe, in dem sie sich auseinandersetzt mit ihrer eigenen Familiengeschichte, mit ihren Brüdern, mit ihrem Vater, die alle eine wichtige, wenn auch sehr unterschiedliche Rollen gespielt haben in der Kulturszene, in der Literatur der DDR. Das ist ja ein Buch, das sich ganz klar sehr nah bewegt an dem, was Marion Brasch als Biografie, selbst als Autorinnenbiografie mitbringt. Wenn man das jetzt als ein Literaturwissenschaftler betrachtet, wo ist denn da ein spannendes Feld quasi zwischen biografischem Erfahren und Auseinandersetzung mit der DDR in der Fiktion?
Also zunächst mal, das biografische Element steckt da eigentlich immer im Schreiben von jedem Autor, nicht? Und hier ist natürlich die Nähe besonders groß zu den Familiengeschichten. Das ist bei Ruge aber übrigens auch nicht so sehr anders. Und bei Regina Scheer auch nicht. Also wenn man da nachguckt, sieht man, dass das doch ziemlich dicht dran ist. Also das ist natürlich ein Element, das man auch, naja, aus einer anderen Perspektive sehen kann. Also es ist eine Form von Zeitzeugenschaft auch, nicht, die dahinter steckt. Insofern haben wir jetzt ja auch ein generationelles Problem, dass jetzt die Bevölkerung, die DDR ganz kennt, ja, immer geringer wird im Osten, nicht? Also das ist einfach ein biologisches Problem. Und dann treten nächste Generationen an, die auch anders schreiben und das anders sehen. Und das sind nochmal auch Bilanztexte, nicht? Einer Generation, die noch in ihrer Grunderfahrung der 70er, 80er Jahre mit der DDR verbunden ist. Und das wechselt dann, kann man sehen, jetzt zu jüngeren Generationen, die übrigens dann zum Teil ganz anders erzählen und unbelasteter sind. Das geht dann bis hin zu Punkgeschichten in Magdeburg bei Anne Hahn oder René Kubitschek, einfach junge Leute in den 80er Jahren. Da wechselt also natürlich die Perspektive auch. Und das, wie gesagt, hängt mit Generationserfahrungen zusammen, inwieweit Zeitzeugenschaft notwendig für Literatur ist, wäre wiederum noch eine ganz andere Frage.
Und genau dieses Stichwort Zeitzeugenschaft ist ja auch eines, mit dem auch schon Auseinandersetzung mit der DDR heute kritisiert wurde. Also Christoph Hein hat gesagt, den Film Das Leben der Anderen, den Florian Henke von Donnersmarck gemacht hat, der wäre falsch und was Hein dort selber beigetragen hat, wäre zu stark verfremdet worden, zu einer quasi zu einfachen Stasi-Geschichte gut-böse gemacht worden sein. Jetzt wollen Sie sich auch auseinandersetzen mit typischen Varianten und Stereotypen, wenn wir genau dabei mal bleiben. Was gibt es denn quasi für Stereotypen in den Erzählungen über die DDR?
Ja, die kennt man ja. Also das eine ist zum Beispiel Stasi, nicht? Also siehe Donnersmarck, nicht? Also ich finde ja, ich habe das vorhin gerade noch mal gelesen, diesen Text von Hein über den Film, und habe gedacht, na, das ist natürlich das Recht des Regisseurs bzw. des Drehbuchschreibers, Heins Leben als Material zu nehmen. Das ist sein Recht, dass der daraus eine Stereotype-Geschichte gemacht hat, ist wiederum noch eine andere Frage. Also wir haben ja, glaube ich, jetzt das Phänomen, dass die DDR sozusagen als abgeschlossenes Sammelgebiet diese Stereotypen, zum Beispiel Stasi, Staat, Mauer, bis hin zu den Kitsch-Stereotypen dann wieder, was weiß ich, FKK-Strand oder sowas, nicht? Das sind ja auch so eine merkwürdigen Sachen, die man dann auf MDR sehen kann, der ja diese ganzen Stereotypen immer beliefert. Also das ist, glaube ich, auch ein normaler historischer Vorgang, den man, der Vergleich ist jetzt ein bisschen gefährlich, aber sozusagen als historischer Grundvorgang sicher vergleichbar, nämlich die Zeit des Nationalsozialismus, also wo dann in Filmen dann eigentlich nur noch die Stereotypen auftauchen. Und so wird die DDR auch zu einem Stofflager gewissermaßen. Das sieht man auch daran, dass das ja nicht nur deutschsprachige Literatur betrifft. Also es gibt, sagen wir mal, eine Krimi- oder Thriller-Reihe von David Young, die heißt immer Stasi, nicht? Also, da wird gewissermaßen ein Stereotyp abgerufen, das ist gar kein deutsches mehr, das ist ein internationales oder ein Weltstereotyp, Stasi, was natürlich immer gut funktioniert, weil Geheimdienste funktionieren literarisch immer, nicht? Also Geheimnis plus Menschen, die darin verwickelt werden, das ist ideal für Thriller-Plots. Und dann heißt das also Stasi-Kind und Stasi 77, so eine ganze Buchreihe. Oder Ken Follett, ein Weltautor, nicht? In dieser Trilogie Freiheit gibt es ja auch ein Band, der DDR verhandelt. Wenn man das als Mensch mit DDR-Erfahrung liest, merkt man natürlich, dass das viel Baukasten ist. Zum Teil aber auch, wie genau die recherchiert haben. Die haben ihre Recherche zuarbeiter zum Teil. Also das ist ein Phänomen, das jetzt sicherlich stattfindet. Also die DDR wandert sozusagen langsam in das Feld des historischen Stoffs. Insofern, als immer mehr Zeitzeugen aussterben, sind die direkten Erfahrungen weg. Aber das passiert jetzt genau. Nicht, also da ist, findet ein Umbruch statt. Also die letzte Generation schreibt jetzt noch als Zeitzeuge über die DDR. Das sind so junge Leute, die in den 80er Jahren eben 16, 17 waren. Also René Kubitschek, Skizze eines Sommers, ein sehr hübsches Buch, was so gar nicht den Stereotypen, die man sonst so kennt, entspricht. Wo die aber alle auch vorkommen, weil es ja mit Wirklichkeit zu tun hat. Stereotypen sind ja nicht leer, nicht? Also Stereotypen funktionieren ja nur, weil sie etwas transportieren, sozusagen vorsortierte Wirklichkeitswahrnehmung. Und da, wie gesagt, ist jetzt die letzte Generation, würde ich sagen, produktiv am Werke, die nochmal eine neue Perspektive reinbringt. Und ansonsten ist dann die DDR halt Stoff, historischer Stoff.
Sagt der Literaturwissenschaftler Klaus Rieck, der sich mit ostdeutscher Geschichte in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur beschäftigt hat, also damit, wie DDR verhandelt wird in Literatur der letzten Jahre. Und mit dem, was wir jetzt gesprochen haben, kann man vielleicht behaupten, dass die Erzählungen über die DDR mehr aussagen über unser Hier und Jetzt als über die DDR selbst. Und was würden Sie denn da vielleicht dann identifizieren an Fragen oder an ja, Voraussetzungen, die wir quasi heute treffen über die DDR?
Naja, das ist jetzt eine riesengroße Frage. Auf der einen Seite ist natürlich die literarische DDR-Rezeption nicht von der politischen und gesellschaftlichen insgesamt abzutrennen. Und da gehört natürlich ein bestimmtes DDR-Bild, wenn man so will, auch wieder ein DDR-Stereotyp als sozusagen der besiegte Staat, der besiegte Kommunismus, der gescheiterte experimentelle Weg in eine andere Gesellschaft und so weiter. Das gehört ja inzwischen sozusagen zum Legitimationsmuster dieser Gesellschaft, nicht? Also unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, was übrigens selber ja schon wieder ein Stereotyp ist, hat sich als überlegen gezeigt und das Scheitern der DDR ist sozusagen, naja, so eine Art Aderfeder, die man sich ins Haar stecken kann als westliche Gesellschaft. Also es ist ein Legitimationsmuster, nicht? Also ein bestimmtes DDR-Bild unter der Herrschaft von bestimmten DDR-Stereotypen, die weit verbreitet sind. Das ist fast unglaublich, was man da ständig wahrnimmt. Also wo eigentlich natürlich die DDR-Wirklichkeit verschwindet. Und dann ist zum Teil natürlich auch Schreiben über die DDR auch ein Anschreiben gegen solche sehr rigiden Stereotypisierungen.